Neues Jahr, liebe Fakt-Ab-Leute da draußen. Hallo Eneas, schön, dich mal wieder zu sehen.
Hallo Julia, schön, dich zu sehen.
Ja, was? Wie bist du ins neue Jahr gestartet? Ganz ruhig mit Kindern oder wart ihr feiern?
Das schließt sich ja bekanntlich aus. Ich habe peripher mitbekommen, dass ein neues Jahr begonnen hat, ja.
Okay.
Und du?
Ich muss sagen, wir waren hier unterwegs in der Stadt und ich hatte wirklich zwischendrin schon Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist schon sehr eindrücklich, wenn man so in diesen Menschenmengen drin steht und es wieder so richtig geböllert wird. Man hat es ja richtig verlernt die letzten 2 Jahre, was ich auch ganz gut fand. Aber ich habe man hat ja immer an Silvester so verschiedene Bräuche, die man macht, damit irgendwas in Erfüllung geht, ne? So Wachsgießen oder man muss eine Wunderkerze abbrennen oder so.
Und ich krieg da immer nur Degen, diese langen Tropfen.
Was bedeutet das wohl? Und ich habe ein neues Spiel, was wir vielleicht machen könnten, um unsere Neujahrswünsche zu erfüllen. Und zwar ein Ticket nach Bayern, nach Germering buchen und zum Wunschbrunnen fahren, der dort ausgebuddelt wurde.
Wohin ein Wunschbrunnen? Irgendwo in Bayern?
In Germering ist so im, ich würde sagen, erweiterter Speckgürtel von München, grob. Oh. Und es ist praktisch eine News aus der Archäologie diese Woche. Die haben einen Wunschbrunnen aus der Bronzezeit entdeckt, so ungefähr 3000 Jahre alt. Und das Ding ist, also wenn du von oben drauf guckst, wie so eine Luke, ne? Hat so einen metallenen Ring, du kannst es dann so aufmachen und dann ging es wohl so 5 Meter nach unten und da haben Leute Dinge drin versenkt. Also da ist tatsächlich auch noch Wasser drin, Grundwasser konnte man da noch finden, viel Erde. Und sie haben auch Tongefäße gefunden, Armreifen, einen Tierzahn, Bernsteinperlen, nicht das Bernsteinzimmer, aber Perlen. Sie haben alles Mögliche gefunden, keine Münzen wohl, und haben daraus geschlossen, dass das ein rituell genutzter Brunnen war, um sich Wünsche zu erfüllen. Da könnte ich jetzt auch vielleicht meinen Neujahrswunsch noch drin versenken.
Wie groß war die Öffnung?
Ellenlang.
Oder ist sie wahrscheinlich immer noch ellenlang? Und die sind sich sicher, dass das ein Brunnen ist, ein Wunschbrunnen und nicht eine Toilette?
Also von Fäkalien war keine Rede. Meinst du, da sind so, hupsi, mir ist schon wieder meine Gewandnadel reingefallen und meine 5 Bernsteinkugeln.
Ich sag mal, das ist ja aus der Bronzezeit. Das ist ja sozusagen nicht nur alles an einem Tag da reingekommen. Und wer weiß, was die damals alles so weggeschmissen haben.
Also
aber Bernsteinkugeln waren, wahrscheinlich nicht.
Ja, es waren eher wirklich wertvolle Sachen. Auch die Gefäße waren jetzt nicht die Bettpfanne, so ein simples Ding, sondern eine schön verzierte Untertasse oder ein schönes Behältnis für vielleicht Wein und so weiter. Und ich finde ganz interessant, weil die das ausgebuddelt haben, die meinen, dass dadurch, dass der Brunnen so tief war, 5 Meter mindestens, es vermutlich ein Brunnen war, der auch zu einer besonderen Trockenzeit genutzt wurde, möglicherweise um mehr Wasser zu bitten, ne? Also, dass das der Wunschbrunnen für mehr Wasser war in einer Trockenheit. Das finde ich ganz interessant, weil sonst waren die Brunnen wohl nicht so tief.
Also, für mich ist da sehr viel Interpretation im Spiel. Ich stelle mir gerade vor, ich bin in der Bronzezeit, es ist sehr trocken und ich grabe nach Wasser. Und ich grabe und grabe und brauche dringend Wasser. Da wird der Brunnen ja zwangsläufig tief. Dann zu sagen, oh ja, der ist extra tief, um für Wasser zu bieten. Vielleicht haben sie einfach nur lange gegraben, weil sie Wasser haben wollten. Oder es war ein Tresor. Es war ein Tresor. Komm, wir legen unsere Schatzkammer möglichst tief in der Erde an, damit die keiner findet.
Ja, aber dann so metallene Gewandnadeln ist jetzt ja nicht unbedingt das Wertvollste, was man besitzt, oder?
Na, wer weiß. Bei manchen vielleicht schon.
Nee, also sie können es natürlich nicht.
Wir haben da was reingetan zum Bitten. Irgendwie, ich tue was Teures rein, dafür kriege ich auch was Teures wieder raus. So.
Genau, mehr oder weniger teuer. Also dieser ganze Brauch, ne, dass man Dinge in den Brunnen reinwirft, ist ja auch viel tatsächlich mit Wasser und dass Wasserlöcher einfach nicht immer selbstverständlich waren, verbunden. Es gibt ja auch ganz viele frühere Wasserstellen, hatten dann auch so Gottheiten rechts, links stehen und wurden zu richtigen Schreinen. Also Wasser und irgendwie was das ist, was Gutes bedeutet, ist schon immer sehr eng miteinander verbunden. Und ich meine, heute machen wir es ja irgendwie auch noch. Also in jedem Brunnen liegen irgendwie Münzen drin. In Großbritannien, habe ich jetzt gelesen, gab es auch einen Brunnen, der wurde noch bis ins 18. Jahrhundert genutzt. Da haben die Leute Klamotten reingeworfen, weil dem Brunnen heilende Kräfte dann so zugesprochen wurden durch das Wasser. Und es gibt auch einen Brunnen, der tatsächlich schon seit 2000 Jahren mit Geld bestückt wird, und zwar in Northumberland. Da sind 16.000 Münzen gefunden worden aus 5 Jahrhunderten. Also das mit den Münzen scheint auch gar nicht so neu zu sein.
ich finde, das verrät sehr viel über die Menschen, dass sie glauben, um etwas Tolles zu kriegen, müssen sie erst was einzahlen. Eigentlich ein komisches Gottesbild, dass man sagt, damit der Gott der Fruchtbarkeit mir einen fruchtbaren Acker oder ein fruchtbares Weib schenkt, muss ich erstmal da irgendwie 2 Ananas und 5 Äpfel und noch eine Kiste Wein hinstellen.
Mm. Dass es nicht selbstverständlich ist, ja.
Ich muss was tauschen. Ich bekomme das einfach so, weil ich mich gut verhalten habe. Ich war ein toller Mensch, deswegen habe ich das verdient, sondern ich muss was einzahlen. Irgendwie ganz schön ökonomisch.
Kapitalistisch.
Ja.
Was würde Marx dazu sagen?
Diese alten Münzen, die da gefunden wurden, du sagst ja jetzt auch, da wurde ein Wunschbrunnen gefunden, ja. Da wurden Münzen gefunden. Was ist denn mit den Wunschbrunnen, die wir schon kennen, die wir nicht erst finden müssen? Ich habe das Gefühl, es könnte sich lohnen, da mal mit Magneten vorbeizugehen und mal ein bisschen was abzuheben.
Ja, also Trevi-Brunnen, ne, zum Beispiel in Rom. Das, ich habe mich da ja tief eingelesen. Übrigens am Rande Trevi-Brunnen, da ein Bild, was total eindrücklich war auf der Reise der Recherche. So 2021 war der G20-Gipfel doch da und die Regierungschefs haben alle diese Münze auch über die linke Schulter geworfen. Ich dachte so, okay, ist das die Message, dass wir nur mit Glück die Klimakrise besiegen können, oder?
Oh, ich befürchte, das würde ich unterschreiben.
Ist Glück die richtige Strategie, um mit dieser kleinen Krise klarzukommen? Aber anyways, auf jeden Fall...
Ich würde sagen, wir können auf das Glück nicht verzichten.
Nicht verzichten, ja. Der Trevi-Brunnen tatsächlich bis in die 90er war es so, man konnte sich da schon bedienen. Es hat dann sogar ein Gericht auch mal wirklich gerichtlich beschlossen, das Geld, was im Trevi-Brunnen landet, das gehört den Menschen. Aber natürlich war es nicht so gern gesehen, dass sich Leute da irgendwie die Taschen vollgestopft haben, hier mit 90 Euro, 100 Euro umgerechnet, ne?
Und, naja, nicht gern gesehen, aber juristisch vollkommen gedeckt. Das ist doch vollkommen in Ordnung, oder mal?
In Ordnung ist es, ja, aber ist
ich
es
moralisch
richtig?
Ich würde nicht nur 90 Euro abgeben. Wie viel liegt denn da drin?
Also es sind mittlerweile sind so 3.000 Euro pro Tag, die reingeschmissen werden. Pro Jahr so 1,5 Millionen, die rausgefischt werden. Und interessant finde ich, dass seitdem...
Wer fischt das raus? Die Leute?
Ja, pass auf.
Oder?
Es wird rausgefischt von Ehrenamtlichen und das Geld geht an die Caritas.
Achso, ich wollte gerade sagen, so ein Ehrenamtlicher bin ich auch.
Ja, ich bin Ehrenamtlicher, ich will das Geld natürlich
für ehrenamtliche Zwecke.
Seitdem, der Brunnen wird auch seit einer Weile bewacht, damit eben nicht einfach irgendwelche Leute sich die Taschen vollstopfen. Und seitdem er bewacht wird, finden die Leute 30% mehr Ertrag. Also es wurde wohl einiges rausgefischt vorher, so auch so jeden Tag und mal in der Nacht. Und es gab auch so Mitte der 2000er, Anfang 2006 oder so einen großen Aufschrei, weil da wohl die Stadt Rom gesagt hat, ja, also wir wollen das jetzt doch nicht mehr an die Caritas geben, wir wollen das selbst haben. Und es gab so viel Protest, dass dann die Bürgermeisterin meinte, nein, das war ein großes Missverständnis, natürlich geht das weiter an die Caritas. Und sehr, sehr interessant finde ich, dass dieses ganze Geld daraus nach Deutschland kommt, weil es einen Typen gibt mit dem Namen Marinus Lass, der gemerkt hat, es gibt auf der ganzen Welt, beziehungsweise in Europa, sehr viele so Sammelstellen, wo immer sehr viel verschiedenes Geld zusammenkommt. Irgendjemand muss das sauber machen, auseinandersortieren und wieder umtauschen. Und er hat einfach das größte Geldwasch- und Umtauschunternehmen gegründet und ist da einfach, der hat 90% des Weltmarktes und hat wohl so angefangen, dass er irgendwie in den 80ern, er hatte selbst ein privates Interesse, um Münzen zu sammeln und hat überlegt, wo könnte ich denn besondere ausländische Münzen auch herbekommen, hat dann irgendwie so ein paar angeschrieben, wo er dachte, da kommt vielleicht das zusammen. Und dann hat er einen Anruf aus Köln bekommen, wir haben hier 1,5 Tonnen Problemgeld, wollen Sie sich nicht drum kümmern? Und so war eine riesige Geschäftsidee geworden.
Wie viel ist denn da in Bayern noch zu holen?
Also in Bayern grundsätzlich, habe ich gelesen, wandert wohl nicht so viel Kleingeld in die bayerischen Brunnen. Die Stadt München hat mal gesagt, dass pro Jahr nicht mal 100 Euro umgerechnet zusammenkommen. Oder sie haben
nee, ich meinte Getriebe. Jetzt bei deinem neuen Brunnen, da wo die Haarnadeln
drin sind. Bei meinem
neuen
Brunnen, also da wurde ja gar kein Geld gefunden, sondern nur so Nadeln.
Bernstein, schade.
Und Bernstein und Gefäße und so.
Mhm.
Ja, aber das Problem ist wirklich auf diesem ganzen Gelände, da wird sehr viel gefunden. Seit Jahren sollte da eigentlich ein Postverteilzentrum gebaut werden. Ich glaube, ich habe identifiziert, warum die Post so große Probleme hat, weil sie da baut, wo sehr, sehr viele Sachen ausgebuddelt werden. Unter anderem jetzt eben dieser Wunschbrunnen.
Für Bernstein sind die Preise höher als für Gold. Ich gucke gerade.
Tatsächlich?
Wenn ich das Bernstein, den Bernstein da raushole, pro Gramm, ja. Je nach Schliff und Qualität, zwischen 40 und 60 Euro Gold... 40 Euro pro Gramm.
Ha, ja guck mal.
Ja, da mache ich demnächst auch mal eine, wie hast du gerade gesagt, eine Recherchereise und hole mir da ein bisschen Bernstein ab. beim Friseur werden ja die abgeschnittenen Haare zusammengefegt und dann oft so weggesaugt in so einem Schrank.
Ja.
Und dann? Ich habe mich nie gefragt, was passiert dann mit denen? Aber die Antwort ist wahrscheinlich relativ einfach. Was glaubst du, was mit denen passiert?
Weggeworfen, kompostiert. Kann man noch irgendwas
irgendwie
damit machen?
Ja, ich habe gedacht, eine Perücke wird daraus wohl nicht, höchstens eine sehr hässliche, so diese ganzen kurzen
sehr
Fitzel,
kurze
verschiedene
Haare
auch. Ja. Ja, alles durcheinander, für eine Vogelscheuche vielleicht. Ein Start-up-Unternehmen aus Belgien sagt jetzt, liebe Frisiersalons, her mit euren Haarfetzen, wir recyceln die. Und zwar, jetzt nicht zu neuen schönen Haaren, sondern zu kleinen Matten, so ein bisschen größer als eine Fußmatte.
Und was machen die damit?
Diese Matten können helfen, schmutziges Wasser zu filtern, denn ein Kilogramm Haar kann angeblich, sagen die, bis zu 8 Liter Öl aufsaugen. Und deshalb könnte man so eine Haarmatte prima nehmen als Ölfangmatte bei einer Ölpest zum Beispiel.
Aber ja, das kommt mir bekannt vor. Wird das nicht schon gemacht, auch wenn irgendwelche Ölpesten sind? Dass die Leute so säckeweise Haare an den Strand karren? Ich habe da Bilder vor meinem inneren Auge von Eneas.
Ich habe das noch nie gesehen und mir gedacht, wenn das klappt, das wäre ja mega cool. Denn die Haare sind ja übrig. Die gibt es sowieso und statt wegschmeißen, wenn man irgendwas Nützliches daraus machen kann, toll.
Ja.
Und habe da jetzt nachgefragt, einfach bei diesem Unternehmen. Mhm. Und die haben gesagt, sie haben jetzt gerade vor wenigen Wochen, Ende 22, die ersten Matten hergestellt, die allerersten. Also es ist ganz frisch, die Idee, aber nur bei denen, denn die Idee selber, du hast recht, die ist uralt. Das gibt es schon seit 20 Jahren. Ich habe gelesen, bei einer Ölpest im Golf von Mexiko, schon vor 20 Jahren wurden da Haare eingesetzt. Und heute machen das ganz viele Firmen auf der ganzen Welt. Die stellen Haarmatten her. Auch in Deutschland gibt es das. Das Projekt heißt Hair Help the Ocean.
Mhm.
Und da kannst du dann als Friseursalon mitmachen in Deutschland und sagen, hier, nehmt meine Restehaare.
Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass sie einen besseren Wortwitz machen. Ich meine, Friseursalons sind ja dafür bekannt, gute Haarwortwitze zu machen. Warum hat jetzt dieses Unternehmen es nicht geschafft, einen ordentlichen Haarwortwitz zu machen?
Du hast gesagt, Friseursalons sind bekannt dafür, gute Wortwitze zu machen. Ich würde es anders sagen, sie sind bekannt dafür, Wortwitze zu machen.
Ich erfreue mich dann noch daran. Aber sag mal, was macht denn die Haare, warum haben ausgerechnet Haare so eine lipophile Eigenschaft?
Oho. Das weiß ich nicht. Ich bin ja kein Chemiker. Auf jeden Fall tun sie das.
Ja.
Und ich habe auch gelesen, wie man das zu Hause nachmachen kann. Und ich war gestern kurz versucht, es auszuprobieren, aber ich hatte keine Haare über.
Für die eigene kleine Ölpest zu Hause oder für was?
Nein, zu testen, ob das wirklich funktioniert.
Okay.
Man kann also einfach einen Strumpf nehmen, da ein paar Haare reinstopfen, ein Glas Wasser nehmen, ein paar Tropfen Öl dazu und dann diesen gestopften Strumpf da reinhalten und sehen, wie der das Öl, das Speiseöl aus dem Wasser raussaugt. Guck mal, wenn ich jetzt so lange Haare hätte wie du, könnte ich einfach sagen, die ersten 10 Zentimeter vermisst keiner.
Ja.
Also bei mir.
Ich gehe morgen zum Friseur, Eneas.
Ja, dann nimm dir ein paar Haare mit nach Hause und teste das mal. Also es sah auf dem Internetvideo ganz gut aus, dass das funktioniert. Es ist halt ein Stoff, der das kann. Der hat diese Eigenschaft. Warum das chemisch so ist, ist mir egal. Wenn das jetzt hoch zu skalieren ist, cool. Ich habe gelesen, in Deutschland gibt es 80.000 Friseursalons. Und wie viel haben die wohl? Wie viele Haare schmeißen die pro Tag alle gemeinsam weg oder im Jahr? Wie viele Matten könnte man da machen?
Ja, bestimmt. Also ich meine, so ein großer Sack kommt da bestimmt zusammen, oder?
Das ist auch relativ einfach, das Verfahren. Ich hab diese Firma da angeschrieben und mir das alles erklären lassen. Die haben auch netterweise geantwortet und haben gesagt, eigentlich braucht man dafür gar nichts. Man muss nur so eine Maschine haben, um die zu verfilzen.
Mhm.
Und hab dann weiter recherchiert, du kannst diese Maschinen auch mieten. Du kannst sagen, ja, ich mache mit und kriegst da sogar einen kleinen Obolus für. Und da sind so lustige FAQs, da steht dann drin, du brauchst im Wesentlichen einen Platz in deiner Garage oder im Keller. Aber du solltest es nicht in deiner Küche machen, weil das ist schon echt unhygienisch mit den ganzen Haaren. Und du stopfst sie da rein und die werden irgendwie halt miteinander verdrisselt und am Ende kommt dann eine Art Fußmatte raus.
Also ich persönlich als Person mit langen Haaren rieche hier eine Einnahmequelle für mich, weil jedes Mal, wenn ich aus meiner Bürste Haare raus oder jedes Mal Haare waschen, duschen, da befindet sich ja ein durchaus tierähnlicher Klumpen an Haaren im Ausguss. Ich kann das nächste Mal, wenn mein Freund sich beschwert, sagen, ja, das ist für die Umwelt wichtig. Ich sammle.
Ja. Wo du gerade Abfluss sagst, eigentlich, warum sollte man sie wieder rausnehmen? Wenn sie doch so gut filtern, lass sie doch drin. Es filtert alles, ist doch prima.
Ich erleichtere nur der Kläranlage ihre Arbeit.
Genau. Wo kann man das noch benutzen vielleicht? Als Kaffeefilter. Warum die teuren Papierfilter kaufen? Selbst aufgebrüht schmeckt doch am besten. Vielleicht brauchst du die Haare nicht mal abschneiden. Nur danach einmal waschen oder je nachdem, wie gern du Kaffeearoma magst.
Oder also wenn die so gut Öl aufnehmen können, könnte man nicht auch irgendwie so, ich meine, Waschnüsse gibt es ja auch. Kann man mit Haaren auch.
Waschhaare. Wahrscheinlich hast du danach einfach haarige Wäsche, das ist nicht so toll. Aber Haare sind ein toller Stoff, habe ich gelernt. Man kann damit ganz viel machen. Man kann damit, weil sie ja zersetzt werden, das ist ja auch der Vorteil. Sie saugen nicht nur auf, sondern sie können auch zersetzt werden. Die bisherigen Ölfangmatten sind aus, was war das, irgendein Plastik? Ich meinte irgendein Kunststoff. Polypropylen, das ist ja einer der zwei großen Kunststoffe, die es so gibt. Biologisch nicht abbaubar. Diese Matten sind abbaubar. Du kannst auch aus Kompostbeutel machen. Du kannst sie als Gartendünger verwenden, steht hier, weil sie stickstoffreich sind. Und du kannst sie auch, aber das scheint eher experimentell zu sein, 2020 gab es da ein Paper, in Beton einmischen zum Verstärken des Betons.
Okay.
Ja, sind ja kleine Fasern aus Horn oder was das ist.
Warum nicht?
Ja. Warum nicht, genau. Ich frage mich auch, Dämmmaterial, dämmen die eigentlich gut? Kann ich in meine Zwischenwand statt Stahlwolle oder wie heißt das da so, ne, diese Dämmwolle?
Ich glaube, der Brandschutz wäre wenig begeistert.
Es gibt eine Londoner Firma, die stellt tatsächlich, leider verraten sie nicht genau was, Alternativen, heißt es hier nur, zu holzbasierten Plattenmaterialien aus menschlichen Haarabfällen her. Also deine nächste USB-Platte aus dem Baumarkt ist vielleicht gar kein Holz mit Leim, sondern Haare mit Leim. Warum nicht?
Ja, ich finde das gut. Also wenn wir einfach schauen, wie wir unseren Müll, sage ich jetzt mal, tatsächlich auch noch weiterverwenden können und ihn nicht einfach nur verbrennen oder irgendwo verrotten lassen. Das ist doch eine gute Idee.
Ja. Oder auch einfach selber schon mal im Kleinen anfangen zu sagen, ja, eine Ölfangmatte ist jetzt sehr weit weg von meinem Alltag. Aber nächstes Jahr Weihnachten, es sind noch ein paar Wochen hin. Selbstgemacht ist doch immer am schönsten zu sagen, hier eine Fußmatte. Ne? Kommt nicht nur von Herzen, sie kommt vom Kopf.
Vom Kopf, habe ich mir ausgedacht. Ja, ich meine, Menschen machen ja auch aus dem Fell ihrer Tiere, keine Ahnung, Pullis und keine sonst was. Ne?
Ja.
Also aus Hundewolle kann man ja auch.
Ach so, Fellen ihrer Tiere, spinnen. Ich dachte jetzt so generell so aus Wolle, ja, aber aus Hunde.
Also ob Schaf oder Hund oder mein eigenes Haar, kann man aus meinem eigenen Haar Wolle machen. Ines, ich glaube, ich muss da nochmal weiter drüber nachdenken. Vielleicht ist hier eine neue Start-up-Idee im Raum. Wir haben eine kurze Nachricht von Letizia bekommen. Sie wünscht uns liebe Grüße und ein frohes neues Jahr und sagt etwas zu den Pilzen, die wir letzte Woche besprochen haben. Da kam nämlich die Frage auf, ob Pilze nicht vielleicht Aliens sind. Und sie schreibt, liebes Fakt-Up-Team, es gibt tatsächlich eine Pilzart, nämlich den Tintenfischpilz, der im frühen 20. Jahrhundert versehentlich aus Australien nach Europa eingeschleppt wurde. Naja, ist das jetzt ein Alien? Dadurch ist er leider kein Alien, sagt sie, aber er kommt dem vielleicht nah.
Je nachdem, wie sehr man die Australier mag oder nicht.
Genau. Und sie schreibt weiter verwerten kann man ihn wahrscheinlich nicht, da von ihm ein sehr intensiver Kotgeruch ausgeht. Liebe Grüße. Jetzt weiß ich auch, warum die Nachricht an uns adressiert wurde.
Oh Mann, ich hänge an dem Wort sehr. Also es ist nicht nur ein intensiver Kotgeruch, es ist ein sehr,
sehr intensiver Kotgeruch. Ja.
Übel, ja. Als ob Pilze generell gut riechen. Ne?
Stimmt. Ist mir noch nie aufgefallen.
Sehr viele aus der Natur riecht ja irgendwie komisch.
Mm.
Aber sehr intensiver Kotgeruch. Interessant.
Ihr dürft uns natürlich alle jederzeit sehr, sehr gerne Nachrichten schreiben. Ne? Per E-Mail, faktup@swr2.de oder per WhatsApp, wie die Letizia auch. 0174 4321508 ist da die Nummer zu uns. Ansonsten findet ihr Inea, Sina und mich auch auf Instagram. Da kriege ich auch manchmal ganz nette Nachrichten von euch. Das ist sehr, sehr schön. Wir hatten es ja gerade schon von Haaren und es geht weiter mit unseren liebsten haarigen Freunden, mit Hunden. Das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme Stuttgart hat sich dem nämlich angenommen.
Wir haben Leute gefragt, was sind ihre liebsten haarigen Freunde? Platz 1, Hunde offenbar. Aha, mach weiter.
Ja, also MPI für intelligente Systeme Stuttgart. Und das ist jetzt ein Preprint, ne? Das heißt noch nicht peer-reviewed.
Entschuldigung, MPI für haarige Freunde.
Also, es ist ein Preprint, noch nicht peer-reviewed, aber es ist ein tolles Thema. Es geht um Hunde. Und ich habe mir jetzt in der Recherche natürlich auch leider ganz viele Hunde angucken müssen und meine persönliche Review sagt natürlich, es ist eine ganz tolle Studie geworden. Ich hatte sehr viel Spaß und ich glaube, der Adrian Yusufi, der hatte auch sehr viel Lust auf Hunde angucken. Er hat sich nämlich angeguckt, wozu Hunde denn ihren Schwanz benutzen. Und er hat gesagt, wir sind da bisher völlig auf dem Holzweg, denn Hunde benutzen den gar nicht, um irgendwie zu balancieren, sondern sie benutzen den einfach zur Kommunikation und um Insekten zu vertreiben. Nein.
Du hättest mich mal fragen können, ich hätte tatsächlich nicht als erstes gesagt, sie benutzen das zum Balancieren.
Ja, ich auch nicht.
Zum Wedeln hätte ich gesagt, aber ja, achso, oh. Das habe ich.
Ich habe mich erst gefragt, warum untersucht man das?
Der war zu kompliziert für mich.
Ja. Also ist ja irgendwie, für mich wäre auch obvious, ja, ein Hund wedelt, wenn er Freude hat und klar, wenn eine Fliege da ist, auch klar, dass irgendwie Tiere ihren Schwanz...
Das habe ich aber noch nie beobachtet, also zum Wedeln, weil er Freude hat,
ja.
100% agree, aber ja. Ein Hund, der eine Fliege verscheucht, habe ich noch nie gesehen.
Ist eher bei Pferden, ne?
Oder
zum
Kühen,
Beispiel. Ja. Oder Kühen. Naja, auf jeden Fall hat er sich das alles angeguckt und er hat jetzt bewiesen, nein, der Schwanz ist für einen Hund im Bereich der akrobatischen Bewegung relativ unwichtig. Ganz süß finde ich, dass er sich aus Daten auf einer Studie basiert hat, in der Border Collies, das sind diese Hütehunde, in Tracking-Anzüge gesteckt wurden und komplett ihre Bewegung nachvollzogen wurden. Also ich stelle mir das vor, wie im Film, ne, haben ja manchmal so Leute bei Animationsfilmen so schwarze Anzüge an mit so lauter weißen Bobbeln drauf. Ich stelle mir vor, die Border Collies wurden in sowas reingesteckt. Und dann wurde eben geguckt, wenn sie springen, wie viel Einfluss hat die Masse des Schwanzes auf die ganzen Drehmomente und sonst was, was da alles passiert in einem Sprung. Ich möchte euch mit dem mathematischen Modell nicht zu sehr belästigen, aber er hat also ausgerechnet, das ist wirklich völlig irrelevant eigentlich für akrobatische Bewegungen. Also es hat kaum Einfluss darauf, wie hoch jetzt der Hund fliegt, wie besser er sich drehen kann und sonst was, im Gegensatz zu anderen Tieren.
Ich möchte jetzt nicht die Ethikkommission auf den Plan rufen, aber das ist ja nur eine Berechnung. Und aus meiner eigenen wissenschaftlichen Karriere weiß ich, dass in der Mathematik es durchaus üblich ist, in manchen Bereichen, in den anwendungsnahen vor allen Dingen, zu sagen, ja, schön und gut, hier wurde das berechnet und der Beweis, der logische, ist auch nachvollziehbar, ob der richtig ist, aber mach doch noch eine Simulation, um zu gucken, ob es auch wirklich, wirklich stimmt, was natürlich Unsinn ist, wenn man das richtig bewiesen hat, dann stimmt ja. Mhm. Aber ich finde, hier sollte man auch gerade bei einem Modell, das kann ja schlecht sein, das Modell, oder nicht zutreffen, da kann man noch relativ leicht das empirisch überprüfen. Dann nimmst du deinen, wie heißt der Collie, in seinem Anzug und bindest den Schwanz einfach fest und guckst, wie gut kann der jetzt balancieren und danach lässt du den Schwanz frei und guckst, ob der Hund jetzt besser balanciert und schon hat man das relativ gut auf einen bestimmten Freiheitsgrad eingeschränkt, nämlich Schwanz ja oder nein.
Ja, ja, und vor allem, er hat ja auch echte Daten genommen, ne? Also von echt sich bewegenden Hunden. Und also,
aber nur gerechnet.
Aber er hat nur gerechnet und Hunde angeguckt, was man auch nicht vernachlässigen darf, finde ich. Ja, aber also ich habe mal ein bisschen geguckt, was denn andere Tiere eigentlich mit ihren Schwänzen machen und drei Sachen sind mir dabei besonders im Gedächtnis geblieben. Ne, so, ja, dass Affen sich damit irgendwie festhalten können und so weiter, das ist mir irgendwie klar. Dass sich der süße Fuchs darunter versteckt und warm bleibt, auch klar. Aber, Eneas, was ist ein Thagomizer?
Ist es was ich mir zu Weihnachten wünschen kann?
You could. Aber ich
niemals
würde mir
gehört.
Ich würde mir Thagomizer eher im Kontext von, oh mein Gott, da vorne ist ein wilder Bär, aber ich habe meinen Thagomizer dabei vorstellen.
Also irgendwie ein Elektroschockgerät oder was? Ein,
so ungefähr.
Eine Schwanzattrappe, mit der ich besonders bedrohlich wirke?
So. Ah. Denk an den Dino mit dem Hammer an Schwanz oder an den Dino, an den Stegosaurus, der hinten so Stacheln am Schwanz hat.
Ja.
Das ist ein Thagomizer.
Oh.
Ja, also zur
also
Verteidigung.
Eine Waffe, ein Schwanz mit einem...
Mit Stacheln.
Mit einer Waffe, mit Stacheln dran.
Mhm,
ah, so.
Mhm, genau.
Ich hätte jetzt gedacht an eine irgendwie einen aufgeplusterten, besonders dicken, buschigen Schwanz. Ich weiß nicht,
die Katze
zum Beispiel,
ja,
ne, wenn die Stress hat. Auch wahrscheinlich, um besonders
groß,
dick auszusehen.
Dick,
groß, ja.
Genau. Hm? Nee, aber der Thagomizer 500 ist das Verteidigungsinstrument von Dinos beispielsweise gewesen. Oder dann
ein Abfallprodukt aus der Dino-Forschung. Jetzt für ihre Sicherheit.
Den Dino mit dem Hammer an Schwanz und so weiter. Ansonsten, ne, zur Verteidigung natürlich die Klapperschlange warnt mit ihrem Schwanz. Dann Skorpione ist ja irgendwie auch obvious, ne? Oder dass ein Wal damit auch jemanden hauen kann und so weiter.
Ja, einfach aufgrund von Größe, der könnte einen ja auch mit allen anderen Sachen hauen.
Er könnte einen auch einfach erdrücken, ja. Aber zum Jagen habe ich ein Tier gefunden, was mit dem Schwanz, also ich konnte meinen Augen kaum trauen, als ich das gesehen habe. Ich habe ein Video gesehen und habe eine Spinne gesehen und dann kam ein Vogel und wollte diese Spinne picken und plötzlich war da eine Schlange. Die Spinnenschwanz-Viper hat hinten am Schwanz ein Gewächs, was aussieht wie eine Spinne, was sich auch so bewegt. Und diese Schlange bewegt das und es sieht aus, als würde eine Spinne krabbeln. Ein anderes Tier denkt, das ist eine Spinne, ich will es fressen. Und die Schlange beißt dann natürlich das Tier. Also diese Spinnenschwanz-Viper, googelt die mal. Ich bin schockiert und bin sehr froh, dass sie nur in einem sehr kleinen Teil der Erde vorkommt.
Normalerweise ist das ja andersrum, dass man sich irgendwas drauf gemalt hat oder irgendwie ein Muster hat, was aussieht wie, fass mich ja nicht an, bleib mir fern. Mhm. Ich bin zwar ein ganz knuddeliges, süßes Tier, aber mein Muster sieht aus, als hätte ich riesengroße Augen. Mhm. Das ist natürlich clever, das mal andersrum zu machen.
Ja, und bei Alligatoren.
Ich hätte mir diese Spinnenattrappe ja gleich auf die Zunge gemalt, aber die Evolution kann man, glaube ich, in der Richtung nicht so gut beeinflussen.
Ja. Und was ich auch noch auf jeden Fall sehr spannend finde, Alligatoren haben praktisch in ihrem Schwanz ihren Kühlschrank. Die benutzen den ja als Reservoir für Kalorien. Also das sind auf jeden Fall meine Top 2 der Schwänze, die ich gefunden habe. Und sehr interessant fand ich, wer glaubst du hat den längsten Fortsatz der Wirbelsäure im Tierreich?
Den längsten Fortsatz? Zählt bei der Schlange alles hinterm Kopf mit?
Dann das habe ich mich auch gefragt. Nein.
Nein, ah, schade. Schade, schade. Lang, also Känguru vielleicht.
Nicht schlecht. Giraffe.
Giraffe? Mhm. Die hatte nur so einen halben Meter Pinsel da.
Ja, ich dachte auch, aber da steht, es ist von den Landtieren, das Tier mit dem längsten Schwanz. Im Wasser, klar, Blauwal, ne? Aber an Land die Giraffe. Es ist wie mit den Halswirbeln. Also falls ihr das nächste Mal Pappkurs spielt, die Giraffe, auch beim Schwanz, sie das Landtier mit dem längsten Fortsatz der Wirbelsäure.
Eneas. Beim Schwanzquartett ist man immer sicher, wenn man die Giraffenkarte hat.
Ungefähr, ja. Aber im Verhältnis zum Körper hat die asiatische Graseidechse den längsten Fortsatz der Wirbelsäure, nämlich dreimal so lang wie ihr Körper. Ich habe es versucht, möglichst lang nicht diesen Gag zu machen.
Liebe Grüße an Sina. Julia, du hast ja gerade über Archäologie erzählt von deinem Brunnen. Was ist eigentlich Archäologie?
Jetzt gebe ich bestimmt die falsche Antwort. Es ist bestimmt nicht einfach das Ausgraben alter Dinge, sondern das Verstehen antiker Kulturen auf Basis, ach komm, was willst du sagen?
Keine Ahnung, das kam mir nur gerade so in den Sinn, weil ich mich frage, aus welcher Kategorie die nächste Meldung ist, die ich mitgebracht habe. Ah. Ist das schon Archäologie, wenn ich beim Aufräumen was finde, was ich vor ein paar Jahren verloren habe?
Wann fängt Archäologie an? Ich würde sagen, ja. Neuzeitarchäologie.
Vielleicht ist es auch Kategorie Geschichte oder Kategorie
Kriminalistik. Anthropozänarchäologie, ja.
Ist es auch egal. Jedenfalls, die Hochschule der Polizei in Großbritannien, das College of Policing, hat eine Pressemitteilung veröffentlicht. Sehr jubelnd ist der Ton zwischen den Zeilen. Sie haben beim Durchsehen von eingelagertem Gerümpel einen Spazierstock gefunden, der seit 2015 verloren war.
Nein. Hat der wenigstens jemandem Berühmten gehört? Warum ist dieser Spazierstock eine Pressemitteilung wert?
Das ist Wahnsinn. Ich sollte schnell mal gucken, wie viel die sonst pro Jahr an Pressemitteilungen rausgeben. Vielleicht war es einfach das Aufregendste, was dieses Jahr passiert ist. Keine Ahnung. Dieser Stock war an einer anderen Polizeischule ausgestellt worden, bis zu deren Schließung und danach war er weg. Und jetzt haben sie ihn wiedergefunden und sind froh, denn er ist deshalb ausgestellt worden, weil in den Griff des Stocks ein Gesicht eingeschnitzt ist. Und zwar nicht irgendeins, nein, nein, sondern das Gesicht von Jack the Ripper.
Oh, das war dieser Mörder, ne?
Genau, im Herbst 1888 in London. Es ist neblig, Smog liegt auf der Straße, es stinkt. Ein Unbekannter bringt mindestens 5 Sexarbeiterinnen um, vielleicht auch mehr, ein Serienkiller. Aha. extrem brutal, er schneidet ihnen die Kehle durch, er verstümmelt ihre Leichen, er weidet sie aus. Und bis heute ist ungeklärt, wie viele Morde auf dessen Konto gehen und wer der Ripper war. Und da gibt es ganz viele Theorien. Vielleicht war es ein Chirurg, vielleicht ein Friseur, vielleicht ein Metzger. Aber du findest auch jede andere Idee irgendwo in den Best-of dieser sehr langen Geschichte an verdächtigen Theorien. Gibt es da wie Sand am Meer. Vielleicht war es ein Künstler oder eine Frau, auch sehr präzise, oder ein polnischer Jude. Das finde ich immer gut zu sagen, da, der Ausländer war es. Vielleicht war es Zufall, aber Antisemitismus ja, ist auch immer gut, wenn du einen Sündenbock suchst. Ein beliebtes Motiv in der Geschichte der Menschheit, auch bei Jack the Ripper. Na jedenfalls, meldet diese Polizeihochschule jetzt ganz stolz, sprachlich bin ich da etwas verwirrt, aber du kannst mir bestimmt helfen, das hier ist das einzige Phantombild von Jack the Ripper, das in den Griff eines Spazierstocks geschnitzt wurde. Und ich frage mich jetzt, ist es das einzige Phantombild? Das wäre spektakulär. Oder ist es das einzige, das in den Stock geschnitzt wurde? Ich glaube, das passiert nicht so oft.
Nachdem ich mich in letzter Zeit häufig mit Weltrekorden beschäftigt habe, bin ich bei so Feinheiten in der Sprache sehr sensibel geworden. Mhm. Ich denke mal, es ist das einzige Phantombild, was von einem Linkshänder im Jahr dies und jenes 800, in einem Spazierstock ja. mit dem Holz der XY. Ja. Okay, aber also weiß man, von wem der Spazierstock ist? Wer das geschnitzt hat? Weiß man irgendwas? Nein.
Man weiß, wem er gehört. Mhm. Der Spazierstock war ein Geschenk an den Chef der Polizei, der London Metropolitan Police. Und dieser Chef war gleichzeitig auch der Chefermittler in den Mordfällen. Zum Abschluss der Ermittlungen, die wir wissen zu nichts geführt haben, wurde ihm dieser Stock von seinem Team geschenkt.
Wow. Okay, aber woher wusste jetzt das Team, wie Jack aussah?
Also offensichtlich haben sie ein Phantombild gehabt und das da
reingeschnitzt.
Aber warum sollte man das machen?
Ja.
Da hört leider die Pressemitteilung auf, da aus Häme. Hier, du hast den Fall nicht gelöst, deshalb schenke ich dir diesen Stock, der dich immer an deine Schmach erinnert.
Ja.
Oder zur Erinnerung, von wegen, okay, die Ermittlung ist abgeschlossen, aber falls er dir die Tage in London beim Einkaufen an der Kasse gegenübersteht, kannst du schnell mit einem Blick auf den Spazierstock feststellen, ah ja, das ist er wirklich, den muss ich sofort festnehmen. Vielleicht haben sie das Gesicht auch auf andere Dinge geschnitzt. Es sieht recht hässlich aus übrigens, wie ein Bösewicht halt aussehen soll.
Mhm.
Vielleicht hatten sie das auch auf der Butterbrotdose oder auf der Schuhsohle, damit sie sich immer dran erinnern. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum man so einen Stock verschenken sollte. Ich bin versucht, das vielleicht mal in die Neuzeit zu übertragen. Hier, du hast die letzten 200 E-Mails nicht beantwortet. Die schnitze ich dir jetzt in deinen Stock, wenn du in Ruhestand gehst, damit du immer dran denkst.
Oh, oder was könnte man noch so? Was wäre es denn bei uns, unsere größten Versäumnisse? Hier, ich habe dir einen Kopfhörer gemacht, der immer übersteuert. Geschenk von unserem Tontechniker.
Zum Beispiel. Naja, also die Polizeihochschule freut sich jedenfalls, dass der Stock zurück ist. Und sie schreibt, fast so mysteriös wie die Identität von Jack the Ripper war der Verbleib dieses Gehstocks. Ja, würde ich auch sagen, fast.
Wenn ihr noch mehr True Crime hören wollt, wir werden leider nicht zu einem True Crime Podcast werden. Es ist das SWR Podcast Festival in Mannheim und zwar vom 12. bis zum 14. Januar. Wenn ihr da in der Nähe seid und noch vorbeikommen wollt, könnt ihr das super gerne machen. Es ist unter anderem Deutschland 3000 Eva Schulz da, sie hat Adel Tawil zu Gast, dann Luis Teichmann und sein Kollege von Retterview, die sprechen immer über, was so im Rettungsdienst geht, was sie alles da erleben. Dann unsere Kollegen vom SWR 2 Wissen Podcast sind da mit Bob Blume, mit dem, ich sag mal, Lehrer, Influencer, grob YouTuber, Gefühlte Fakten ist da und. Es gibt noch Tickets, holt sie euch und besonders, wenn ihr in der Gegend wohnt, ne, kommt vorbei. Ich bin auch da, macht zwar keinen Podcast, aber wenn ihr mal Hallo sagen wollt, macht das total gerne. Wir hören uns auf jeden Fall wieder nächste Woche hier. Enias, bist du eingefroren oder wartest du auf was von mir?
Ich dachte, du sagst noch was.
Nein.
Nee, ich bin nicht eingefroren. Mir geht's gut, danke. Bis nächste Woche, Leute. Tschüss.
Ciao.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.